Es ist mir eine besondere Freude, heute hier zu sein, bei euch im Wallis, in Brieg. Ganz herzlichen Dank, Jürg, Tina, für die Einladung. Es ist immer wieder eine große Freude, hierher zu kommen. Ich darf zu Beginn der Verkündigung euch Rea Israel näher bringen. Wir haben das Motto, wir sagen, was wir machen und wir machen, was wir sagen. Und wir haben gegen die 30 Hilfsprojekte, die wir unterstützen. Und so wollen wir miteinander kurz hineinblicken in diese Hilfstätigkeit. Ein Projekt, das wir unterstützen, ist dieses Projekt von Beit Chaim Pro Leben, wo sich eine Rechtshilfeorganisation einsetzt für Mütter, damit sie nicht abtreiben müssen. Und diese Mütter, die in Israel leben, auch oft in sehr schwierigen Verhältnissen, Not haben, oft auch flüchten oder geschlagen werden, finden hier Zuflucht. Und wir dürfen einfach Mitzeuge sein, dass durch diese Lebenshilfeorganisationen viele Kinder das Licht der Welt erblicken. Jede fünfte Schwangerschaft wird in Israel abgebrochen und jede, die nicht abgebrochen wird, ist ein Sieg für das Leben. Und so freuen wir uns sehr ab jedem Wunder, dass das Licht der Welt erblickt. Eine weitere Hilfstätigkeit, die wir mit Partnern unterstützen, ist die Rückführung von Juden, aktuell aus Belarus, Ukraine, Russland und den umliegenden Nationen. Gerade diese Woche sind wieder 30 aus Warschau zurückgekehrt nach Israel. Und eine Person kostet ca. 500 Franken, damit wir sie zurückfliegen können und dann auch vor Ort wieder integrieren dürfen. Es warten noch 300.000 alleine in der Ukraine, dass sie zurückkehren können. Es fehlen viele Wohnungen und wir sind einfach dankbar, dass wir Mitzeugen sein dürfen von dieser Prophetie, die sich vor unseren Augen erfüllt, dass er von allen Enden der Erde sein Volk sammelt und zurückführt in dieses Land Israel. Wir helfen auch mit, dass die Not in Israel selbst gelindert wird. Beheben können wir sie nicht. Aber durch diese Lebensmittelhilfspakete, die wir weitergeben an bedürftige Familien, oft auch sehr zahlreiche Familien, ist doch auch ein Zeichen, das wir setzen können. Gerade Ende Monat reicht es oft nicht mehr. Und so sind wir einfach auch aktiv bei der Abgabe von Lebensmitteln. Ein weiterer Zweig, den wir mit unterstützen, ist den Dienst der Barmherzigkeit gegenüber drogensüchtigen Männern und Frauen, die auf der Straße leben, in Haifa, in Tel Aviv, mit Drogen konfrontiert sind. Und viele von diesen, die dann von der Straße weggeholt werden, erleben eine Befreiung von ihren Süchten, erfahren Jesus Christus als den auferstandenen Herrn und Erlöser. Und dadurch sind schon über 33 Gemeinden in ganz Israel entstanden. Also eine gewaltige Erweckung, die da im Gange ist und die doch noch mehr zunehmen wird. Also hier die Hilfe für Obdachlose ist uns ein besonderes Anliegen. Auch die Unterstützung der messianischen Gemeinden fördern wir und helfen ihnen, damit sie praktisch auch da einfach erstarken dürfen in Israel. Da gehen messianische Gemeinden Holocaust-Überlebende besuchen, sie gehen ins Gefängnis, sie kümmern sich, sie machen Seelsorgegespräche, helfen bei Integrationen, Sprachunterrichten und vielem mehr. Und zum Abschluss dieser kurzen Präsentation möchte ich uns einfach in Erinnerung rufen, dass es noch gegen die 160.000 Holocaust-Überlebende hat, alleine in Israel. Es hat noch ein paar 10.000 mehr weltweit. Es werden jeden Monat weniger Holocaust-Überlebende, aber gerade diejenigen, die noch diese Tätowierung auf dem Arm haben, den Tod entronnen sind im Zweiten Weltkrieg, CDS 90, 95, 100 Jahre alt sind, oft nichts haben, zu wenig haben, wir unterstützen sie, helfen ihnen, die Finanzen zusammenbekommen, damit sie einen lebenswürdigen Abend haben dürfen. Alle Projekte sind aufgeführt auf der Webseite www.rea-israel.ch. Ihr habt auch ein Kuvert bekommen. Ihr dürft auch gerne noch weiter einlesen. Jede Spende sind wir sehr dankbar, die wir da weitergeben können. Ganz herzlichen Dank, dass ich das hier kurz in Erinnerung rufen durfte, Jürg. Danke vielmals. Heute bin ich hierher gekommen mit einem Herzensanliegen, das mir der Herr so gegeben hat. Und zwar möchte ich mit euch folgendes Thema vertiefen und mit euch hineingehen in dieses Thema im Anfang. Im Anfang. Wer hat schon mal die Bibel am Anfang geöffnet und da hat gelesen, was der Herr getan hat? Ist dir vertraut, was im Anfang steht? Gut. Ich lade dich heute ein, mit mir eine neue Perspektive einzunehmen. Vielleicht hast du das schon mal als Wunsch gehabt, ein Astronaut zu sein. Wenn nicht, kannst du heute das ganz einfach, ohne Fitnesstraining, ohne Auswahlverfahren, gedanklich, emotional tun. Du kannst mit mir einsteigen in eine andere, neue Perspektive, und zwar nicht mit einem Zoom-in, sondern mit einem Weitwinkel, mit einem Zoom-out. Wir werden also heute einen weiten Winkel einnehmen, damit wir die Segenslinien anschauen können vom ersten Buch Mose, Kapitel 1 bis und mit 9. Und wir werden nicht detailliert hindurchgehen, sondern wie aus dem All dann, aus dieser Perspektive sehen, was Gott mit dieser Lehre im Anfang, Bereshit, für uns als Segen gedacht hat. Also, ich bitte dich, steig ein, lass den Countdown auf dich wirken. 10, 9, 8, 7, 6, 5, ready for lift up. Wir starten und dann fliegen wir in eine Perspektive, wie Gott die Erde sieht. Wenn Gott die Erde ansieht, sieht er sie in seiner Allmacht, Größe und Erhabenheit an. Gott ist der Schöpfer, der Allmächtige. Er sagt von sich selbst, ich bin Gott Elohim, der allmächtige Schöpfer. Ich bin Gott, der allmächtige Schöpfer. Und am Anfang war die Erde wüst und leer. Und meinen Geist gab ich, dass er darüber brüte. Da war ein Chaos. Und ich nahm mir diese Erde vor, damit mein Geist darüber mein Werk hervorbringt. Und ich sprach ein Wort: Es werde Licht, und es wurde Licht, und es war Licht. Und das Licht der Welt brach hinein, damit dann das vollkommene Werk, das Gott vorgehabt hat, sich erfüllen wird bis in die Enden der Zeiten in Ewigkeit. Und es startete hier mit einem Wort, wo er sprach, es wäre Licht. Und dann war Licht da. Am ersten Tag sprach Gott, es werde Licht, und das war dann auch schon genug für den ersten Tag. Am zweiten Tag trennte er. Er machte einen Himmelsbogen. Und er wirkte auch am dritten Tag. Und er war aktiv und er wirkte, damit wir diese Lehre bekommen. Was denkst du, weswegen steht die Lehre über die Schöpfung am Anfang oder im Anfang der Bibel? Was denkst du, weswegen sie dort so gerade im Beginn geschrieben ist? Weil sie dort stehen muss? Nein, sie könnte auch an einem anderen Ort stehen. Die Bibel ist nicht chronologisch geschrieben. Sie ist auch nicht geschrieben, um uns eine Theorie oder eine Geschichte zu vermitteln oder Prinzipien, sondern sie ist uns geschrieben, damit wir gelehrt und geschult werden, wie Gott danach seinen Heilsplan mit der Menschheit weiterging. Er wirkte am dritten Tag. Da war Erde und Meer. Kräuter begannen dann hervorzukommen aus der Erde nach seinem Wort. Er begann, die Tiere zu machen im Himmel und im Wasser. Und er sagte, es ist noch nicht genug, ich möchte auch noch Sonne und Mond platzieren und die Sterne, damit dann der Mensch die Zeiten und die Zeitpunkte und die Zeitabstände bemessen kann. Und am sechsten Tag machte er die anderen Tiere. Und ganz am Ende des sechsten Tages machte er den Mensch. Der Mensch wurde am Ende des sechsten Tages gemacht. In seinem Angesicht, ihm gleich, ihm ähnlich. Und so schuf er Mann und Frau in seinem Abbild, damit sie herrschen würden, damit sie das, was er bebaut hat, bepflanzt hat, damit sie dann dort hineinfinden. Und er sah es an und es sprach, es ist sehr gut. Und am siebten Tag ruhte dann der Herr Elohim von allen seinen Werken. Ist uns das so in der Kürze gegenwärtig und bewusst? Sonst dürfen wir es nachlesen. Und gerade das ist geschrieben nicht als eine Theorie, sondern damit wir als Menschen aus den Nationen lehren, was er damit bezwecken möchte. Er hat ein Ziel und wir wollen hier tiefer sehen aus dieser Optik des Weitwinkels. Das letzte Mal, als ich hier war, wurde ich gefragt, Silas, weswegen wurde Israel dieses Land gegeben? Wie kannst du aus der Bibel begründen, dass es Israel gehört? Und deswegen fange ich hier an. Im Anfang hat Gott Himmel und Erde geschaffen. Im Anfang war er der sagte, mir gehört die ganze Erde. Wenn Gott sagt, mir gehört alles, weil ich der Schöpfer bin, dann geht es nicht darum, was ein Politiker sagt oder ein Regent sagt oder was die Geschichte sagt, sondern es geht der Tora darum, dem Menschen zu lehren, was Gott sagt, wie er es haben möchte. Und wenn wir hier als Gemeinde zusammenfinden, wollen wir uns ausrichten und uns Gedanken darüber machen, was Gott sagt, wie er es gesehen und gedacht hat und weniger, was andere denken. Und so vermittelt er uns hier im Beginn die Geschichte, dass er der ist, der zuteilt, der Leben gibt, der alles kreiert und schafft. Er ist derjenige, der alles bestimmt. Er ist das Alpha und das Omega, der Anfang und das Ende. Er ist der, der alles in seinen Händen hat. Können wir dazu Amen sagen? Er ist der Schöpfer. Und das ist so wunderbar, dass wir hier im Anfang dann sehen können, wie kam es dazu, dass dann Israel dieses Land bekam. Und das wollen wir dann auch als rote Linie durch die Predigt verfolgen. Also wir starten hier einmal im Anfang. Und dann wurde der Mensch geschaffen am Ende des sechsten Tages. Wenn wir das genau lesen, sehen wir, dass er noch die Tiere gemacht hat, aber auch am sechsten Tag. Hast du dir schon mal die Gedanken darüber gemacht, warum wurde der Mensch am Ende der Schöpfung gemacht? Am Ende des sechsten Tages? Zweierlei Gründe gibt es. Erster Grund ist, weil er besonders ist. Er wird wie ein König in ein fertig gemachtes Werk hineingetan, als Krone der Schöpfung. Als etwas Gewaltiges, das er selbst gemacht hat. In seinem Abbild, ihm ähnlich. Und der zweite Grund ist, weil er und der Mensch das Niedrigste ist. Weil, wenn der Mensch sich nicht daran hält, was der Herr gesagt hat, dann ist er niedriger als die Schöpfung, die zuvor geschaffen wurde. Jedes Tier verhält sich nach der Schöpfungsordnung, wie Gott es gedacht hat. Selbst die Schöpfung funktioniert, weil der Herr es so bestimmt hat. Und sie bringt Saat hervor, Kräuter hervor, Leben hervor. Selbst der Mond und die Sterne, selbst die Sonne laufen ihren Lauf auf ihre Bahn, weil es Gott so bestimmt hat. Aber wenn der Mensch sich nicht an das hält, was er zugesprochen bekommt, dann ist er das Niedrigste. Darum wurde er am Ende der Schöpfung gemacht. Also eine zweiteilige Bedeutung. Einmal ganz besonders als Krone der Schöpfung, wenn er sich hält an das, was Gott gesagt hat. Und einmal, wenn er sich nicht daran hält, dann ist er das Niedrigste. Und was hat denn Gott gesagt in Kapitel 2, was er tun soll? Wisst ihr das? Eine Frage an dich. Wie viele Gebote hat Gott dem Menschen gegeben im Anfang? Wer ist dafür, dass es ein Gebot gab? Wer ist dafür, dass es zwei Gebote gab? Ihr wisst es nicht ganz genau. Gut, dann ist es wertvoll, dass wir das vertiefen. Gott sprach zum Menschen zwei Gebote zu. Das erste Gebot war, du sollst im Garten essen von allerlei Früchten, die du da siehst. Und ihm wurde alles gegeben, bis auf eine Frucht. Und da gibt es ein Verbot. Das Gebot war, das nicht zu essen. Also ein Verbot und ein Gebot zuvor, das seine Güte, seine Großzügigkeit, seine Generosität zeigt, dass der Mensch alles essen darf. Und er wurde sogar mit einbezogen in diese tägliche Gemeinschaft, wo er die Tiere benennen durfte. Und Gott war mit dem Menschen und er gab ihm nur ein Gebot, ein Verbot von der Frucht des Baumes, der Erkenntnis vom Gut und Böse nicht zu essen. Und hier sehen wir dann, als der Mensch das übertrat, fiel er in eine tiefe Niedrigkeit. Denn selbst eine Mücke verhält sich nach Gottes Willen. Hast du gewusst, dass die Mücke eines der niedrigsten Tiere ist, die Gott geschaffen hat? Denn die Mücke nimmt immer nur und gibt nichts. Ein Schaf gibt Wolle und Fleisch und Milch, aber die Mücke, sie fliegt nur umher und saugt. Und wenn der Mensch sich nicht nach dem Willen Gottes verhält, dann ist er weniger wert als eine Mücke. Weil die Mücke entscheidet sich, nach dem Willen Gottes zu leben. Das zu sein, was sie ist, zu saugen, um herumzufliegen. Wir als Menschen haben den Willen Gottes erkannt und ihn nicht umgesetzt. Und da sind wir weniger als das, was Gott in einer Mücke gemacht hat. Weil wir uns gegen Gott wenden und in die Sünde gefallen sind. Gott hat keine Gemeinschaft mit der Sünde. Gott kann die Sünde nicht anschauen, sagt der Prophet Habakuk, so reine Augen hat er. Und nun haben wir Adam und Eva, die sich nicht an die Ordnung und das Gebot Gottes hielten und sie aßen von dieser Frucht und sie erkannten, dass sie nackt sind. Sie fürchteten sich von dieser Stimme Gottes. Sie zogen sich zurück, sie versteckten sich. Und als es dann darum ging, Rede und Antwort zu stehen, da sagte einmal die Eva, ja, ich war es nicht. Adam sagte, ja, ich war es auch nicht. Und sie schoben die Verantwortung ab. Sehen wir hier, wie Gott ganz klar sagt, der Mensch war sehr gut am sechsten Tag, nicht vollkommen, aber sehr gut. Und als er dann fiel, im Ungehorsam, wieder den Willen Gottes handelte, fiel er aus der Gemeinschaft. Und er wurde tot für die Gemeinschaft mit Gott. Und er musste den Garten Eden verlassen. Er musste diesen paradiesischen Zustand verlassen, wo Gott selbst herrschte, alles umhegt war. Und er wurde hinausgetan. Im Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Am sechsten Tag, am Ende, den Menschen, der im Ungehorsam fiel. Nun haben wir diese Situation, dass wir von Adam her abstammen und die Sünde in unserem Leibe tragen. Wir wollen das Gute sehr oft, aber genau das, was wir tun wollen, tun wir dann auch nicht. Also, die Lehre im Anfang, die Tora möchte uns vermitteln, dass wir selbst als Menschen gefallen sind. Und aus der Ordnung Gottes fielen, wie er es gedacht hat. Und mitten in dieser Misere, in dieser Tragödie, wo Gott Adam und Eva sowie auch die Schlange konfrontierte und ihnen die Konsequenzen eröffnete, sprach er zu ihnen, aber ich werde euch einen Messias senden. Er, derjenige, der geboren wird von einer Frau, er wird der Schlange den Kopf zertreten. Und mitten in diesem Gericht spricht Gott Worte des Lebens, des Heils für alle Generationen, für jedes einzelne Lebewesen hier auf Erden. Er will, dass der Mensch wieder erkennt und wieder erfährt, dass seine Güte und seine Gnade, seine Barmherzigkeit kein Ende hat. Er ist langsam zum Zorn, reich an Gnade. Und das vermittelt er uns hier in dieser Segenslinie. Und hier sehen wir, dass noch niemand ein Jude war, niemand ein Hebräer, niemand aus dem Volke Israel, sondern alle nur menschlich. Adam hat zwei Bedeutungen. Adam heißt auf der ersten Seite von der Erde genommen, aus Erdboden, aus Staub geschaffen. Und das zweite heißt Adam, Adama, Gott ähnlich sein. Nun wissen wir, er ist in der Sünde gefallen und er darf nicht mehr mit Gott Gemeinschaft haben. Und wie geht es weiter? Wir sehen hier den Mensch, wie er mit der Sünde danach leben muss, als Krankheit und Tod, Fluch und Zerbruch hineinkommt. In eine vollkommene Schöpfung offenbart uns hier die Bibel, die Tora, Bereshit im Anfang, dass es nun nicht mehr so war, wie Gott es gedacht hat. Ist uns das dessen bewusst, dass es nicht mehr so ist, wie Gott es ursprünglich gedacht hat? Krieg, Leid, Not, Hungersnöte, Seuchen, Tragödien, Kriege, Mord, Zwist, Lügen, all das ist eine Auswirkung des Sündenfalls. In all dem erkennen wir dann die Niedrigkeit des Menschen, wie wir doch miteinander boswillig, hasserfüllt, neidisch und eifersüchtig umgehen können. Manchmal ist man wie abgestumpft, aber wenn man das so ein wenig an sich herankommen lässt, denkt man, ach, war das wirklich das, was du wolltest, Herr? Nein, das war nicht mehr das, was er ursprünglich gedacht hat, wo er gesagt hat, das ist sehr gut. Für den Begriff Mensch gibt es 4 Bedeutungen im Hebräischen. Enosh, Enoshit, also Mensch, menschlich sein. Und Adam und Eva waren nun ganz menschlich. Ja, jeder Mensch kann auch Gutes tun. Das wissen wir. Auch ein sündiger Mensch kann Gutes tun. Auch wenn er von der Bibel her, wenn er wieder den Willen Gottes handelt, niedriger ist als eine Mücke. Kann immer noch etwas Gutes tun. Also ich hoffe, dass du dich hier nicht abgewertet vorkommst. Ja? Sondern, dass du erkennst, auch ein Mensch kann Gutes tun. Aber ein Mensch kann auch sehr viel tun, das nicht gut ist. So gibt uns die Bibel 4 Begriffe für den Mensch. Den ersten Begriff der tiefsten und niedrigsten Stufe ist Enosh, Mensch. Enoshit, menschlich sein. Wir sind manchmal ganz menschlich. Mit Emotionen, Freuden und Leiden. Großzügig, mal geizig, mal ganz menschlich. Mal ereifern wir uns und mal sind wir ganz gelassen. Wie Walliser das auch sein können. Und dann gibt uns die Bibel einen zweiten Begriff. Gever, ein Überwinder. Die die Bibel kennen, beginnen jetzt da schon mal die Brücken zu schlagen zu neutestamentlichen Verheißungen für die Überwinder. Aber das Hebräische, das Jüdische sagt einfach Gever, Überwinder der eigenen Triebe. Ein Mensch, der gesittet leben kann. Der sagt, nein, ich verhalte mich nicht mehr einfach so, wie es mein Fleisch oder meine Emotionen, meine Gefühle, meine Triebe es gerade möchten oder wie ich gerade fühle oder denke über meinen Nächsten, wenn er mir den Vortritt nimmt oder mich unrecht behandelt. Nein, ich bin anständig erzogen als Walliserin und Walliser. Ich gebe Ihnen schön den Vortritt und segne Sie. Gever. Gever ist der überwindende Mensch. Dann als höhere Stufe kennt das Jüdische den Begriff Adam, in dem etwas Gottähnliches hervorscheint. Also ein Mensch, der sagt, ich öffne mich für das Gottes Wesen, seine Güte, sein Charakter durch mich hervorscheinen. Gottähnlich, nicht gleich, ähnlich. Aber immer noch seelisch unterwegs. Das ist der dritte Begriff, wo das Jüdische kennt über Mensch. Und dann der vierte ist Ich, wo Gott herrschen kann im Mensch. Gott will, dass seine Herrlichkeit, seine Fülle des Lebens, die Fülle Gottes, die Fülle Christi sichtbar wird, wenn wir das neutestamentlich betrachten. Ich, wo Gottes Wesen, sein ganzes Sein in uns bestimmend und herrschend sein kann. Nun sehen wir, dass dieser niedrige Mensch, der gefallen ist in der Sünde, im jüdischen Denken die Möglichkeit hat zur Umkehr und zum hohen Aufstieg, dass er nicht nur Gott ähnlich sein und werden kann, Adama, sondern auch Gott in seinem Wesen und seiner Herrlichkeit gleich wird. Wir können das auch lesen im 2. Korinther Kapitel 3, 18, was heißt, und wir sehen nun das Angesicht Christi, und werden verwandelt in sein Bild von Herrlichkeit zu Herrlichkeit. Also als Mose dem Herrn auf dem Berg begegnete und in seine Herrlichkeit sehen wollte, denn er sagte, ich will deine Herrlichkeit sehen, da hatte er dieses Verlangen, nicht nur von Adama, Gott ähnlich zu sein, sondern Gott zu sehen auf Augenhöhe. Und dann sagte er, der Herr, nein, das kann ich dir leider nicht zumuten. Ich stelle dich einmal in eine Felsspalte, halte meine Hand schützend und segnend über dich und ziehe dann mit meiner Herrlichkeit an dir vorüber und ich sage, wer ich bin. Und du kannst mich dann von hinten anblicken. Kennt ihr das? Was da der Mose für ein Verlangen hat, nach Ich, nach Gott gleich zu sein. Und als er dann Gott erblickte, hörte, ich bin gnädig und barmherzig, gross an Güte und Gnade, langsam zum Zorn und ich erweise Gnade an Generationen und Generationen und ich vergebe, aber ich lasse nicht ungestraft die Sünden derer, die sündigen. Da erblickte Mose den Herrn und was geschah danach mit diesem Mose? Er leuchtete. Er war so erfüllt von Herrlichkeit, dass man ihn nicht mehr anblicken konnte. Das meint hier 2. Korinther 3,18, wenn er sagt, und wir werden verwandelt in sein Bild. Also Herrlichkeit, die über uns kommt. Also der niedrige Mensch, Adam, der gefallen ist in die Sünde, hat nun die Möglichkeit, sich auseinanderzusetzen mit seinen menschlichen Zügen, mit Enoshit, und darf lernen, ein Gewehr zu sein, ein Überwinder zu sein. Hast du dich auch schon mal überwunden, liebevoll, gütig und geduldig zu sein, großzügig und barmherzig, vergebensbereit. Halleluja, zu überwinden, wo dir Unrecht geschieht. Das ist Gewehr. Die Bibel sagt, wir sind mehr als Überwinder durch Christus, der uns zuerst geliebt hat. Und dann sollen uns alle Dinge, die wir erleben, sollen uns zum Guten mitwirken, weil wir wissen, Christus liebt uns. Und wir sind mehr als Überwinder. Und da gibt es ja die 8 Überwinderverheißungen in der Offenbarung an die Gemeinde, an die 7 Gemeinden, wo Johannes der Apostel schreibt. Und er hat dann diese 8 Überwinderverheißungen. Wenn du überwindest, dann wirst du. Wenn du. Und da sind wir aufgerufen, bis ans Ende unseres Lebens zu überwinden. Zu überwinden ist eine Berufung. Denn Christus ist der Überwinder. Johannes Evangelium 16, 33. Siehe, ich habe die Welt überwunden. Wir werden auch einmal überwinden und vom Glauben zum Schauen gehen. Aber nun sind wir im Glauben unterwegs und nicht einfach nur im Betrachten von irdischen, sichtbaren Dingen, sondern wir trachten nach den himmlischen Gütern. Und vom Gewehr sein sollen wir Adama, Gott ähnlicher sein, in der Heiligung fortschreiten. Das Wesen Gottes soll mehr und mehr sichtbar werden. Die Früchte des Geistes und die Früchte des Fleisches, die sollen durch den Geist Christi getötet werden nach Römer Kapitel 8. Und wir sollen im Geiste wandeln, damit wir in sein Bild umgestaltet werden. Ich, ihm gleich. Und dann werden wir eines Tages sehen, wie wir an Herrlichkeit vor ihm sind. Ist das nicht gewaltig? So sieht der jüdische, hebräische, lesende Mensch Bereshit im Anfang. Gott ähnlich, Gemeinschaft mit Gott und gefallen in die tiefste Niedrigkeit. Und dann geht es weiter. Wir sehen hier den Garten Eden. Das, was wir gerade betrachtet haben und die erste Familie. So erkannte nun Adam seine Eva. Wie wunderbar, auch das gehört zum Menschsein, dass man seine Frau und seinen Mann erkennt. Darf ich einen Amen hören? Für diejenigen, die einen Mann und eine Frau haben. Du sollst sie erkennen und sie lieben, sie ehren und mit ihr die eheliche Gemeinschaft pflegen. Und das taten sie. Das hat Gott so verordnet. Sie sollen sich gegenseitig erkennen. Und was schenkte Gott dann? Wisst ihr das, was Gott diesem Ehepaar Adam und Eva schenkte? Und wie heißen sie? Abel und Kain. Also Abel heißt nichtig und Kain heißt der Herrschende oder der herrschen kann, der Macht hat. Und es geschah etwas, was nicht geschehen sollte in der ersten Familie. In keiner Familie soll geschehen, was hier geschah. Denn Kain wurde eifersüchtig und neidisch über Abel und er ermordete ihn. Und hier zeigt uns hier die Bibel, wie Kain danach umkehrte von seiner Niedrigkeit zu einem Gewehr. Der sagte, ja, ich bin nun eigentlich der Gestrafte, ich sollte erschlagen werden, aber Herr, danke, dass du mir gnädig bist und ein Zeichen an meine Stirne setzt. Und Gott sagt, nein, niemand wird dich erschlagen, aber was du getan hast, ist nicht gut. Kain sagt, ja, bin ich denn meines Bruders Hüter? Er sagte eigentlich mit anderen Worten, weißt du, wie ein Dieb. Ich möchte hier kurz diese Anekdote einflechten. Ein Dieb bricht ein ins Museum und stiehlt und wird erwischt von einem Wächter. Und dann sagt der Dieb, als er gefragt wurde vom Wächter, weswegen bist du eingebrochen? Dann sagte der Dieb, das ist mein Beruf. Warum hast du das nicht verhindert? Du bist doch der Wächter. Und so sagte hier Kain, hey, du bist doch Gott. Bin ich denn meines Bruders Hüter? Hättest du ihn nicht beschützen sollen, den Abel? Und er sagte, nein, die Sünde lauerte vor der Tür und du hast dich entschieden für das. Und dann reute es ja Kain und er sagte, bitte, mach mich dem Erdboden nicht gleich, sondern schütze mich. Und dann bekam Kain mit seiner ersten Frau einen Sohn, den Henoch, und er baute für ihn eine Stadt. Also der Kain überwand sein Enoschit, sein Menschlichsein und wurde zum Gewehr und sagte, nein, ich habe schon Tod gebracht, jetzt möchte ich das Leben hervorbringen. Und er zeugte den Henoch, das hebräische Wort ist Hanak, der Eingeweihte. Und er weihte seinen Sohn Henoch ein und sagte, weißt du, was ich getan habe, ist nicht gut, aber ich baue dir jetzt eine Stadt und ich benenne sie nach dir. Und hier sehen wir im Anfang, wie Gott den Menschen hat, als ein Wesen, das wieder umkehren kann und von der Niedrigkeit zur Hoheit gelangen kann. Auch wenn wir das Tragischste und Schlimmste getan haben in unserem Leben, wenn wir Menschenleben ausgelöscht haben oder wenn wir extrem schlimme Sünden getan haben aus der Sicht der Bibel. Es ist immer noch die Möglichkeit für die Umkehr da. Und nun sehen wir, dass aber Adam und Eva sich wieder gegenseitig erkannten und er gab ihnen ein weiteres Kind, den Seth, kam dann auf die Welt und Seth heißt der Ersatzmensch. Der Ersatz. Gut, jetzt habt ihr einiges gehört und wir wollen nun nochmal diesen Weitwinkel einnehmen und uns den Stammbaum der Bibel betrachten von Adam bis zum Noah. Ich weiß nicht, ob ihr schon mal eine Predigt gehört habt zum Stammbaum von Adam bis Noah. Deswegen haben wir heute diese Rakete gezündet, wir haben einen Weitwinkel und wir schauen jetzt nicht jede einzelne Geschichte an von diesen 10 Generationen über 1000 Jahre, sonst wären wir noch länger hier. Vielleicht habt ihr ja Zeit bis nachmittags oder nächste Woche. Sondern wir betrachten hier die Offenbarung der Namen, wie uns die Bibel sie näherbringt. Habt ihr euch schon mal Gedanken gemacht, dass durch diesen Stammbaum uns Offenbarungen weitergegeben werden, die uns zu Segen werden? Diese Namen haben Bedeutungen. Und jeder Name, wenn man ihn deutet, übersetzt aus dem Hebräischen, gibt einen Satzteil, wo uns das Evangelium weitergibt. Und ich möchte uns hier diese Offenbarung weitergeben, dieser Namen. Wenn du die Bibel dabei hast, kannst du es gerne nachschlagen. Ich möchte hier einfach kurz das auch erwähnen, dass uns hier das Evangelium weitergegeben wird und nähergebracht wird. Wir haben den Adam, der Gott ähnlich ist und aus der Erde geschaffen wurde. Dann haben wir den Seth. Und Seth heißt Ersatzmensch. Enosch heißt der menschliche, schwache, hinfällige und sterblich, ja mit Schmerzen vertraute, stöhnende Mensch. Dann haben wir in diesem Stammbaum den Kenan, was auch Kainan übersetzt wird. Und das heißt, er wird sich erwerben und besitzen. Als Käufer wird er auftreten, weil er das gezeugte Kind ist. Dann haben wir den Mahalael. Er ist der Prachtswürdige und Lobeswürdige. Er wird preiswürdig und ruhmeswürdig sein. Er ist Gott. Mahalael, El, Gott. Dann haben wir in diesem Stammbaum den Jered, der bis in die Niedrigungen hinabstieg und nun herrscht. Dann haben wir den Henoch, vom hebräischen Wort den Hanak, der Eingeweihte. Er war im Anfang der Anfänger, der Eingeweihte und über alles Belehrte, Geübte und Unterrichtete. Dann sehen wir in diesem Stammbaum den Methuschael, auf Deutsch den Methuschalech. Methuschalech heißt, er ist der Mann Gottes, Held Gottes, nach dem der Tod sich begehrt. Weil Methuschalech ja 969 Jahre alt wurde. Und dann sehen wir den Lamech. Er ist der machtvolle Krieger und Überwinder, der Niederstrecker des Todes. Und Noach, er ist der Ruhebringer und der Tröster. Jetzt haben wir kurz diese Namen 1:1 übersetzt und ich möchte dir anhand von diesem Stammbaum das Evangelium, die Verheißung auf den Messias vorlesen, wenn wir jetzt die Namen weglassen und einfach nur die Auslegung lesen. Der von der Erde genommene Mensch, ihm wird ein berufener und bestimmter Ersatzmensch gegeben. Menschlich, schwach, hinfällig und sterblich, ja, vom Schmerzen vertraut und stöhnen wird es sein. Er wird sich erwerben und besitzen. Als Käufer wird er erwerben, weil er das gezeugte Kind ist. So wird er zu Prachtsentfaltung und zu Lobeswürde. Er ist der preiswürdige und ruhmeswürdige Gott, der hinabstieg bis in die Niederungen und nun herrscht. Er ist der Anfänger, der Eingeweihte, der Gelehrte und Geübte. Er ist der Mann Gottes, ein Held Gottes, der vom Tod begehrt war. Er ist der machtvolle Krieger, Überwinder und Niederstrecker des Todes. Er ist der Ruhebringer, der Trost. Das ist eine Offenbarung über der, der da kommen wird, das Messias. Und wenn wir diese 10 Namen übersetzen, herleiten und zusammenfügen, ohne dass wir jetzt die Namen wieder einfügen und es so lesen und betrachten, sehen wir im Stammbaum, ohne dass es je ein Hebräer gab oder ein Jude gab, dass Gott schon bestimmt hat, dass die Menschheit erlöst wird durch seinen Sohn Jesus Christus. Er ist der, der der Schlange den Kopf zertreten wird. Und nun sind wir bei Noah angelangt. Wir sehen Noah, wir sind bei ihm angelangt und kommen schon zum Ende der Verkündigung. Die Sintflut kam. Weswegen kam die Sintflut? Gott sagte doch, der Mensch ist sehr gut in seinem Angesicht geschaffen. Doch dieser Mensch erfiel in tiefster Niedrigkeit und Mord, Zwiestrach, Gewalt und Perversion war an der Tagesordnung. Und er sagte, ich gereue mir, dass ich den Mensch gemacht habe. Sein Trachten ist den ganzen Tag nur böse. Den ganzen Tag ist der Mensch nur böse. Ich möchte den Mensch in seinem ganzen Sein auslöschen. Und deswegen bestimmte er dann auch den Noah, den einzigen Gerechten mit seiner Familie, 8, ein Zeichen auf das Bundesvolk. 8 steht immer für Bund und Bundesvolk, für das, was Gott schreiben möchte. Und er nahm sich diesen Noah, den Prediger der Gerechtigkeit. Und er predigte 120 Jahre, er baute die Arche und Gott führte diese Tiere hinein und das Gericht kam über die ganze Erde. Und er gibt uns hier ein Bild auf das, was geschehen ist und das auch noch kommen wird. Denn wir leben wie in den Tagen Noahs. Es wird geheiratet, es wird getrunken, es wird grilliert, es wird gelebt, wenn es keinen Gott gibt. Irgendwann ist dann die Türe zu und es ist zu spät. Dann kommt nicht mehr das Gericht mit Wasser. Nein, Gott hat es gesagt, ich werde das nicht mehr tun. Der Regenbogen steht mit 7 Farben und eine gewisse andere Ideologie sagt, wir leben wie wir wollen, wir haben den Regenbogen mit 6 Farben. Gut, aber das Gericht, das kam, wird wiederkommen, einfach in einer anderen Form. Und Noah predigte in Geduld, er erzählte seiner Familie alles, er ging zum Dorf, er predigte und verkündigte und sagte, kehrt um, hört auf. Und sie wollten nicht hören. Und wir werden auch in eine Zeit kommen, da wollen Menschen die Wahrheit des Evangeliums nicht mehr hören. Und nun haben wir hier dann die Sintflut. Es regnete 40 Tage. Es ging danach nochmal total ca. 160 Tage, bis dann diese Arche wieder herniederkam. Und Noah entließ auf den Befehl Gottes alle Tiere aus der Arche und er pflanzte sich einen Weinberg. Und was geschah? Er trank ein wenig zu viel. Also die Weintrauben hatte Noah schon gern. Er liebte sie ein wenig zu fest. Und was geschah? Der eine Sohn, der Hem, sah, dass er mit seiner Blöße im Zelt lag. Und er ging hinaus zum Sem und zum Japhet und sagte, unser Vater liegt nackt im Zelt. Als sie dies hörten, gingen sie rückwärts ins Zelt hinein, legten eine Decke auf die Blöße des Vaters und gingen wieder heraus. Als das Noah merkte, nachdem er von seinem Rausch aufwachte, da verfluchte er den Ham und sagte, dir wird das Land weggenommen und es wird Sem gegeben. Denn der Ham war der Vater von Kanaan. Und nun heißt es, nein, Sem wird es bekommen. Und er wird herrschen über Kanaan. Ihm wird es gegeben. Wem wird das Land Kanaan gegeben? Sem. Warum haben wir heute dieses Wort Antisemitismus? Weil die Menschen Anti-Sem sind. Weil sie gegen das sind, was Gott dem Sem zugesprochen hat. Da haben wir immer noch kein Hebräer und kein Jude. Aber wenn wir dann die Segenslinie und die Stammlinie weiterverfolgen von Sem, dann sehen wir dann mal den Haran und den Abraham, der zum Abraham wurde. Und Gott verfolgt diese Segenslinie weiter, obwohl dann von Sem viele Völker her dann auch kamen. Aber wem wurde das Land gegeben? Sem. Aus welcher Geschlechtsfolge und welchem Stammbaum kommt Haran und Abraham? Von Sem. Und weswegen kann dann nun Israel gegenüber all diesen anderen arabischen Nationen sagen, uns gehört das Land? Dann sagen sie, es steht geschrieben, Gott hat es dem Sem gegeben. Und dann wissen sie, aha, der Sem hatte Nachfolger, andere Kinder, Großkinder, bis auf Abraham. Und dann sehen sie, wie Gott Land zugeteilt und Segen zugeteilt hat und wem welches Landstück gehört. Jetzt, wenn man sagt, man ist antisemitisch, dann heißt das nicht prinzipiell, man ist antijüdisch, sondern man ist anti gegen ein Volk, das im Nahen Osten beheimatet ist. Ein semitisches Volk hat eine eigene Sprache, eine eigene Kultur, eine eigene Geschichte. Also die arabischen Völker, die haben eine eigene Sprache, eine eigene Kultur, ein eigenes Land. So wie auch das jüdische Volk Gott ihm Land zugesprochen hat. Wenn wir das lesen im ersten Buch Mose, Kapitel 15, sprach Gott zu Abraham, soweit du sehen kannst, zum Norden, zum Süden, zum Westen, zum Osten, das Land gebe ich dir, auf ewig, ich schwöre es dir. Als er sich trennte von Lot, ging er ja in die Berge und Gott sprach es ihm zu. Und man kann 47 prophetische, festgelegte Worte finden im Alten Testament, wo Gott Abraham und den nachkommenden Generationen zuschwor, dass es ihr Land ist auf ewig. 47. Warum hat er es ihnen zugeschworen? Weil er wusste, dass der Mensch es bestreiten und in Abrede bringen wollte. Aber wir sehen auch, dass Gott die anderen Völker um Israel bestimmt hat, dass sie dort leben sollen. Denn es gab auch einen Segen für Ismael. Es gibt auch einen Segen für Isaac. Und so sehen wir dann diese Segenslinie, wie sie weiterging und fortging. Und nun kommen wir zu dieser Frage, wem gehört die Erde? Dem Schöpfer. Elohim, dem Herrn. Keinem einzigen Menschen gehört sie, außer denen, wie er es zugesprochen hat. So sagt Paulus in der Apostelgeschichte 17, 26, er hat jeden Menschen es bestimmt, in einem gewissen Land zu leben und er hat auch die Grenzen jeder Länder bestimmt. Gott ist ein Gott, der Nationen setzt mit Grenzen. Gott ist ein Gott, der Menschen setzt in gewisse Länder. Dass du hier im Wallis lebst, ist kein Zufall. Gott hat dich hierher gerufen oder hierher gedacht und gesehen, damit du hier für ihn seine Herrlichkeit offenbarst. Und wenn wir uns Gedanken machen über, wem gehört das Land Israel, dann machen wir das nicht, um zu streiten, sondern darüber machen wir es, damit wir uns Gedanken machen, wie Gott es gesehen hat und zu gedacht hat. Wie Gott es ursprünglich dachte. Ich habe diese Woche einen Artikel gelesen, wo jemand schreibt gegenüber den Christen, wenn wir dafür sind, dass Israel das Land bekommt, wie es jetzt ist, dann sind wir gegen das Evangelium. Dann sind wir Verräter am Evangelium. Und ich habe diesen Artikel gelesen und ich habe gemerkt, dass eine tiefe Unkenntnis da ist über biblische Prophetie, über biblischen Zuspruch. Man kann nicht um des Friedens Wohles willen alles preisgeben. Und deswegen haben sie auch so viele Widerstände, so viel Anfechtung, so viel Neid und Missgunst und Krieg, weil sie erleben müssen, wie die Feinde sich gegen sie wenden. Und sie wenden sich nicht nur gegen Israel, sondern gegen sein Wort, das der Herr ihnen gegeben hat. Also wenn wir das Thema im Anfang betrachten, dann ist es nicht einfach eine Theorie über die Schöpfung, über Gender, über den Menschen, will man das annehmen oder nicht, sondern es will uns vermitteln, was die Anfänge waren, wie es dazu kam, dass er ein Gott der Bündnisse wurde. Wie Gott Bündnisse schloss, nun mit Noah, dann mit Abraham, später mit David, dann mit Jeshua, Jesus Christus, wie er ein Gott der Bündnisse ist. Das ist nicht einfach zusammenhangslos so platziert, sondern sie will uns vermitteln, dass Gott von Anfang an einen Plan verfolgte, damit der Messias zusammen mit seinem Volk in diesem Land sein Erlösungswerk tun kann. Denn so viele Prophetien auf den Messias Jesus Christus sind örtlich verknüpft mit Bethlehem, mit Ephrata, mit Jerusalem. Und wenn das nicht wieder zusammenkommt, Volk und Land, dann würde es ja auch heißen, dass die Bibel in Frage gestellt werden kann. Und so ist Gott ein Wächter, eifersüchtig und wacht darüber, dass dieses Land nicht preisgegeben wird. Er sagt sogar im Joel Kapitel 4, 1 und 2, wer dieses Land einfach preisgibt, wird unter Gericht fallen. Und ich werde alle Nationen sammeln zum Gericht im Tal Josaphat. Und ich werde es richten, weil sie mein Erbteil, das Land Israel, geteilt und preisgegeben haben. Und so, wem gehört dieses Land? Es gehört Gott, dem Herrn. Wem hat er es zugeteilt? Einem Volk, das nichts Besonderes war. Er sagt sogar über das jüdische Volk, es war nichts gegenüber anderen Hochkulturen in dieser Zeit. Aus der Geringheit habe ich es emporgehoben und habe es auserwählt, dass sie für mich da sind. Dass sie mir ein Volk sind, ein priesterliches, königliches Volk, das wacht über dem, was ich gesagt habe. Und so haben sie dann das Priestertum bekommen, sie haben den Wächterdienst bekommen, sie haben so viel von Gott bekommen, wo wir nun Segen daraus haben. Dass wir eine 7-Tage-Woche haben, haben wir woher? Aus der Tora, aus der Bibel. Und wir haben so viel Segen aus dieser Lehre, aus dieser Bereshit, aus den Anfängen, in den Anfängen, dass wir heute noch sagen können, es ist gut, wenn der Mensch an einem Tag ruht. Es ist gut, dass der Mensch sich Gedanken macht über Gott. Es ist gut, wenn er zur Ruhe einkehrt. Und mit Noah, das heißt ja Ruhe bringen, Trost bringen, finden wir zur Ruhe. Also der, der die Gerechtigkeit predigt, Umkehr, dass wir uns hinwenden zu Gott, der verkündigt damit jeder Seele Ruhe und Trost und Geborgenheit. Und diese Ruhe und diesen Trost, diese Geborgenheit wünsche ich dir in deinem Leben und bete auch dafür, auch bei Fragen zum Thema Israel, wem gehört dieses Land? Es gehört dem Herrn und er gibt und teilt zu, wie er will. Er ist Schöpfer, Er kann Grenzen bestimmen, wie er will. Und so kommen wir zum Landeanflug. Mit dem Space Shuttle fliegen wir wieder zurück. Leider haben wir hier keines im Wallis, aber es würde sicher landen können. Wenn wir das Neue, das Alte Testament betrachten, es gibt so viel Wertvolles im Kleinen, aber es gibt auch so viel Segensreiches, wenn wir uns einmal die Möglichkeit geben, herauszuzoomen und die Zusammenhänge im größeren Kontext zu sehen, die Segenslinien zu sehen. Ich mache dir Mut, immer wieder auch das Wort Gottes beten, zu lesen, zu betrachten, zu studieren und zu fragen, Herr, was möchtest du heute zu mir sagen? Sprich zu mir heute durch dein Wort zu mir, durch deinen Heiligen Geist.